Herzlich willkommen bei Impact Unlocked. In dieser Staffel schauen wir uns die GWA Effectiveness Guidelines genauer an. Wir analysieren, wie du mit klaren Zielen, präzisen Tools und transparenten Prozessen deine Marketinginvestitionen optimierst. Freue dich auf umsetzbare Strategien, die deine Kampagnen auf Erfolgskurs bringen. Los geht's! Heute starten wir mit dem Fundament von allem, was wir im Marketing tun. Es geht um das Thema, das oft als selbstverständlich angesehen, aber selten meisterhaft umgesetzt wird. Klare Ziele. In dieser Folge zeigen wir euch, warum Hoffnungsmarketing keine Strategie ist und wie ihr mit einer glasklaren KPI-Pyramide eure Ziele definiert. Mit dabei Stefan Michels, Director bei Aldi Nord, der in seiner Rolle als EFI-Jury-Co-Vorsitz und kontinuierliches Hauptjury-Mitglied mittlerweile hunderte von Cases in den letzten Jahren gelesen hat, und Will Rowles von Meta, der die globale Perspektive und die Daten von hunderten Kampagnen kennt. Zwei absolute Experten, wenn es um messbaren Marketing-Erfolg geht. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Will, zielgenaue Ansage ist ja das allererste Kapitel in Guidelines. Warum ist das eigentlich so fundamental? Warum steht das ganz am Anfang und nicht irgendwo in der Mitte?
Die Inspiration dafür kommt eigentlich aus dem Job, den ich tagtäglich mache. Ich helfe Agenturen, bessere Ergebnisse zu liefern. Nur die Ergebnisse zählen nur, wenn du weißt, was du überhaupt erreichen wolltest. Und manchmal am Anfang, und es kommt nicht immer so von selbstverständlich, ist zu fragen, warum gibt es diese Kampagne überhaupt? Warum wird Geld ausgegeben? Wenn man diese Frage wirklich sehr nachvollziehbar beantworten kann, mit Payback sozusagen, dann kann man bessere Ergebnisse erzielen.
Mhm. Stefan, du hast ja schon ganz viele EFI-Cases gelesen. Vielleicht mal so ein Insight aus der EFI-Jury. Was fällt dir anhand der eingereichten Cases auf? Ist da wirklich dieses Gap, wenn es um Ziele geht?
Oh ja, da ist wirklich ein großes Gap. Also du hast richtigerweise gesagt, wir lesen ja in jeder Jury-Sitzung wahnsinnig viele Cases. Und es fällt tatsächlich direkt auf, wo klare Ziele vorliegen und wo man sagt, das ist schon im Case-Lesen nicht verständlich, worum es denn eigentlich geht. Und das Spannende ist, je klarer vorne das Ziel, zum Beispiel Business-Ziel, Kommunikationsziel, Action-Ziel auch beschrieben ist, desto klarer wird nach hinten raus auch die Verständlichkeit des Cases, desto eher, jetzt spoilere ich ein bisschen, erkennt man auch, dass die Ziele nachher viel besser oder dass die Zielerreichung viel besser ist als bei Cases, wo man sagt, da ist schon die Aufgabenstellung gar nicht wirklich klar gewesen.
Mhm. Will, du hast ja auch eine Übersicht über viele internationale Cases. Ist das Thema Ziel oder Zielgenauigkeit ein deutsches Thema oder ist das auch ein globales Thema? Sieht man das überall auf der Welt, dass da ein Gap ist?
Das Problem, wenn man es so bezeichnen will, gibt es überall. Aber ich sehe eine deutsche Schwäche und eine deutsche Stärke. Ich fange mal mit der Stärke an. Ich finde, sobald man einen Prozess hat und klare Ziele und Ergebnisse und eine Art von Prozess, dann sehe ich großartige Chancen, dass sie die deutsche Industrie was wirklich wuppen kann im Sinne von Test and Learn etc. mit allem, was wir hier covern. Ich denke, die Schwäche ist eher, dass man selten hinterfragt oder dass man selten sagt, lieber Kunde, warum gibt es diese Kampagne oder ist dieses Briefing richtig? Brauchen wir das überhaupt oder ich möchte es nochmal verstehen. Ich denke, manchmal wird ein Briefing einfach dankbar angenommen, daran gearbeitet und es ist gut bis, und das ist meine Erfahrung, manchmal zeigen mir diese Agenturen eine Kampagne mit Bitte um Feedback. Und meine erste Frage ist immer, was habt ihr für ein Ziel, damit ich euch Feedback geben kann? Und sehr oft kommt die Antwort, das ist eine gute Frage, wir haben kein Ziel. Wir sollen einfach nur eine Instagram-Story machen oder Reel.
Mhm.
Und das reicht nicht.
Und das machen andere Länder anders?
Das machen andere Länder teilweise besser. Ich sehe zum Beispiel, wenn ich Brasilien als Beispiel nehme, da sieht man keine Trennung zwischen Media und Kreation.
Ah.
Deswegen, also in den meisten Agenturen ist es so da. Und ich bin ein großer Fan davon, weil die zwei haben einen Einfluss aufeinander. Heutzutage mehr denn je. Und deswegen ist es, ich denke, die Kreativen haben ein besseres Gefühl für die Mediawirkung, wie oft das gesehen wird, wie die Ergebnisse aussehen. Und hier gibt es eine kleine Verliebtheit ein bisschen in Craft und wie toll sieht der Film aus etc., aber nicht, was der bewirken soll.
Mhm. Stefan, siehst du das auch so? Sollten deutsche Agenturen mehr challengen, direkt zum Beginn des Briefings?
Auf jeden Fall. Weil wenn man mal so die Gespräche nimmt, die man so im Nachgang dann auf den Effi-Verleihungen als Beispiel geführt hat, ist es sehr häufig so, dass die Menschen, mit denen man gesprochen hat, gesagt haben, das Beste war eigentlich, dass wir oft miteinander gesprochen haben und uns hinterfragt haben, gegenseitig gechallenged haben. Und Will hat es gerade schon angesprochen, zum Teil eben halt auch zwischen Kreation und Media das Challengen stattgefunden hat. Und zum Teil auch die Media dann Impact genommen hat auf das, was in der Kreation passiert ist. Also gesagt hat, okay, du kannst das alles bauen, aber dann wirst du damit nicht erfolgreich sein, weil diese Formate so nicht funktionieren oder weil wir es dann mit Media nicht sauber gepusht bekommen. Und das ist sehr spannend, das zu hören, dass gerade diese Diskussionen dazu führen, vielfältige Gedanken zusammenzubringen, um diese Cases dann auch eben erfolgreicher zu machen.
Will, noch eine provokante Frage. Wir waren ja bei dem Thema Don't be effective by accident abgesprungen. Nennen wir das mal Hoffnungsmarketing. Aber kann das nicht genauso gut funktionieren, wie wenn man sich vorher klare Ziele setzt?
Wir kennen alle den Begriff Lucky Punch. Das gibt es ab und zu. Und wir haben das alle erlebt, dass manchmal ein Film durch die Decke geht. Aber das ist, als würdest du in ein Casino reingehen und jemanden dabei sehen, wie er oder sie aufspringt mit großem Gewinn. Und da könnte man sagen, möchte ich auch machen. Aber das ist kein Casino. Da ist wirklich System dahinter. Und meine provokante Reaktion auf deine Frage wäre, dass ich kaum eine Industrie nennen kann, die so wenig Ahnung von der eigenen Leistung hat, wie manche die kreativen Industrie, würde ich sagen. Also die kennen die Preise, also die Kosten, aber dass man jemanden fragt, was hat das wirklich gebracht oder was für einen Impact hatte das wirtschaftlich? Das kannst du nur wissen, wenn du vorab wusstest, genau was du erreichen wolltest und ob du das dann übertriffst oder nicht.
Das heißt, wir müssen besser werden, Ziele zu setzen und Ziele auch systematisch aufzustellen. Und das ist eine sehr gute Überleitung, denn wir haben ja in den Effectiveness Guidelines eine KPI-Pyramide entwickelt. Die ist dort das zentrale Werkzeug, das wir vorschlagen. Stefan, kannst du das Prinzip einmal erklären?
Das mache ich gerne. Ich starte mal damit, Will und ich haben das in der Diskussion immer die Pixie-Buch-Theorie genannt. Und dahinter steht, dass wir diese Pyramide gebaut haben mit einfachen, klaren Aussagen und einfachen, klaren Botschaften. Deswegen Pixie-Buch. Die meisten Menschen kennen diese Pixie-Bücher aus dem Buchladen. 1 Euro kosten die, glaube ich, immer noch. Das sind einfache, kurze Geschichten ohne schwere Sprache da drin, die jeder und vor allem die kleinen Kinder schnell verstehen. Und aus dieser Perspektive heraus, und das ist auch ein Tipp von uns, sollte man versuchen, auch Ziele im Vorfeld einer Kampagne zu beschreiben. Gar nicht zu kompliziert und gar nicht zu sehr in Marketing-Sprech, sondern immer mit diesem Pixie-Buch-Gedanken im Hinterkopf zu sagen, mach es einfach, dann versteht es auch jeder, weil jedes Gewerk auch eine unterschiedliche Perspektive hat. Und diese Pyramide, die wir entwickelt haben, ist jetzt auch keine Raketenphysik, sondern ist relativ klar und verständlich. Man muss es sich vom Bildlichen ein bisschen her vorstellen, Pyramide oder eben halt wie so eine Art Fernrohr. Ja, wenn ich durch ein Fernrohr gucke, dann habe ich auch erstmal einen relativ weiten Winkel, durch den ich erstmal reinschauen kann. Und das ist so unser Beginn. Also da geht es erstmal um, ich schaffe erstmal überhaupt eine Aufmerksamkeit. Ja, also die Awareness-Phase zu sagen, da geht es erstmal völlig in die Breite und da geht es auch gar nicht um was super Spezifisches, sondern erstmal nur, dass überhaupt eine Aufmerksamkeit für die Markt, für das Produkt da ist. Dann gehen wir in die Etage tiefer, also der Fokus wird ein bisschen spitzer und man geht halt so, ja, können die Menschen sich im Nachhinein dann vorstellen, über diese Marke auch nachzudenken? Also ich habe irgendwas schon mal bewirkt im Kopf, sodass dieses Nachdenken über die Marke, über dieses Produkt in Gang gesetzt ist. Also ich bin schon etwas spitzer in der Zuschneidung und habe schon ein bisschen mehr stärkere Auseinandersetzungen, nicht mehr nur ein unterbewusstes Dasein. Dann geht's klassisch weiter in die Purchase-Phase, also wieder ein engerer Fokus, mein Zuschneiden wird immer spitzer, also dass ich wirklich dann auch weiß in dieser Zielsetzung, ich möchte nachher erzeugen, dass die Leute nicht nur über mich nachdenken und mich im Kopf haben, sondern auch zu mir kommen und einkaufen. Und das kann ich dann ja auch messen. Entweder ist es über eine Online-Shop-Phase, dass ich ganz klar dann eben halt auch über Conversions hin zu dann Kaufabschlüssen im Warenkorb rechnen kann. Darum geht es dann halt in dieser Purchase-Phase, wo man dann auch wunderbar KPIs hinterlegen kann. Und dann kommt nachher die Königsklasse hinten dran. Und das ist dann wirklich das Zielbild ganz hinten raus, wenn ich durch dieses Fernrohr durchgucke, der kleine Punkt, den ich anvisieren wollte. Und das ist nachher Retention am Ende, dass die Menschen nicht nur einmal über mich nachdenken, einmal meinen Markt im Kopf haben, einmal bei mir eingekauft haben, sondern im Idealfall am Ende des Tages häufiger bei mir erscheinen, häufiger Lust haben einzukaufen, sich damit auseinanderzusetzen, meine Services zu nutzen und so weiter. Und das haben wir versucht nochmal so zuzuschneiden, auch sehr interessant. Schaut da gerne mal rein in das Paper. Zielbeschreibungen hinterlegt, die einfach so eine Ideenanregung geben sollen, worum es geht. Das ist auch nicht die einzige Wahrheit, die da drin steht, aber so kann man, glaube ich, anfangen, Gedanken zu sortieren in so einer Zielsetzungsphase.
Klingt gut. Sehr, sehr schöne Analogie mit dem Pixie-Buch, dass es einfach sein soll. Und die Tabelle, die ist auch sehr schön strukturiert. Kann man sich also einfach ausdrucken und auf den Schreibtisch legen, wenn ich ein Briefing bekomme? Oder wann setze ich die am besten ein?
Also zuallererst Doppelklick auf Stefans Pixie-Buch. Also sein Bild vom Pixie-Buch ist so gut, weil manchmal man versteckt sich hinter Sprache. Also ich hab das erlebt, wo Leute sagen, build consideration and advocacy in the middle funnel. Und dann fragt jemand, was heißt das konkret? Und jemand anderes so, gute Frage, ich weiß nicht genau. Und das ist genau der Punkt, kann man das in Alltagssprache formulieren? Das Ding ist, wenn man es in der Form sieht, so funnel, manchmal denkt man, und es ist ein Fehler, wenn man denkt, das ist so eine Sequenz, wo man zum Beispiel im Januar ein bisschen Awareness macht, Februar ein bisschen Consideration und dann im März wird converted. So funktioniert es nicht. Wir verstehen alle, dass eine Awareness-Maßnahme auch einen Purchase-Effekt haben kann und auch andersrum. Man soll sich aber im Klaren sein, wenn man das Geld ausgibt, dass man sagt, wo setzen wir an? Warum ist das notwendig? Haben wir die wirtschaftliche Motivation des Auftraggebers genau verstanden? Aber ich finde es immer gut als Ausdruck, also sehr gerne. Aber vor allem, wenn man eins aus diesen Podcasten entnimmt, ist wirklich einfach die Ziele in Alltagssprache formulieren.
Wir unterscheiden ja in den Guidelines auch zwischen Kommunikations-KPIs und Business-Zielen. Warum ist das so wichtig, das zu unterscheiden und sich beides anzuschauen?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil letztendlich Business ist das, was man, also wenn ich das Beispiel Aldi nehme, Stefan sitzt neben mir, und zwar businessmäßig würde man nämlich, ich arbeite nicht dort, aber ich würde sagen, man zählt die Käufer, man zählt die Off-Traffic kommt oder nicht kommt, man würde Durchschnittsbasket, also in dem Einkaufskorb, was man da sieht. Und klar, wenn man eine Awareness-Kampagne macht oder wenn man ein Video macht, was viral geht oder was sehr gut ankommt, würde man hoffen, dass man eine Ableitung, eine Transferleistung erkennen kann zwischen den beiden. Dass mehr Leute, mehr junge Leute diesen Film sehen und denken, boah, super, ich möchte zu Aldi. Und dann erkennt man das auf der wirtschaftlichen Seite. Also das sind zwei Dinge. Man muss immer zugeben, manchmal kann man nicht diese Transferleistungen sehen. Heißt nicht, dass es nicht funktioniert hat, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem gut zu verstehen, was das Verhältnis zwischen den beiden sein könnte.
In den Effectiveness Guidelines unterscheiden wir auch zwischen Proxy-Metriken und echten Metriken. Will, kannst du mal erklären, was wir eigentlich damit meinen?
Sehr gerne. Also Proxy ist eigentlich, wo es sich vermuten lässt, dass etwas funktioniert hat. Man weiß aber nicht genau. Ein Beispiel dafür wäre Engagement, Likes oder Views, das sind Dinge, wo viele Leute drauf reagiert haben. Es gibt auch Filme, wo sehr viele Views geerntet hat. Nichtsdestotrotz, es interessiert die Marke, ob es was für die Marke gemacht hat. Und manchmal bleibt die Marke nicht hängen. Wir kennen das alle, wo man sagt, ja, ich mag diesen Film, wo das und das passiert. Wer war der Absender? Keine Ahnung. Und deswegen für eine Marke ist es auch wichtig, dass der Absender hängen bleibt. Und es gibt Methoden und Tools, mit denen man messen kann, ob zum Beispiel Aldi oder eine andere Marke hängen bleibt. Und es ist ja verführerisch. Manchmal, wenn man sagt, so, es hatte so und so viele tausend Likes oder sehr hohe Viewzahl. Und das stimmt, dass es viel gesehen wurde, ist aber kein Beweis, dass es einen Mehrwert für die Marke hatte. Und das ist an sich eine Annahme, die gefährlich sein kann.
Und das ist ja auch das Thema, was wir immer wieder auch besprochen haben, auch in der Jury, Unterschied zwischen Korrelation und Kausalzusammenhang. Sind Proxymetriken, Stefan, etwas, was dir auch häufig aufgefallen ist in Cases?
Also häufig ist so ein bisschen die Frage der Definition, aber ich gebe dir total recht, es fällt immer wieder auf. Weil wenn man dann auf solche Metriken stößt, fragt man sich, wie genau steht das jetzt im Zusammenhang mit der beschriebenen Zielstellung? Und es wirkt häufig, wie Wills gerade auch beschrieben hat, Mitnahmeeffekt. Natürlich, wenn ich hohe Media-Spendings habe, dann ist es automatisch so, dass ich eine hohe Reichweite habe. Das sagt erstmal noch gar nichts aus. Wenn das dann in der Erreichung die erste KPI ist, die angeführt ist und die dann so gesehen aber gar nichts mit dem vielleicht Consideration-Ziel hat, was vorne beschrieben ist, dann darf man da doch mal nachdenken und auch in die Diskussion gut reinkommen und sagen, okay, das ist ein Mitnahmeeffekt, aber hat das wirklich was damit zu tun, dass ich es darauf ausgelegt habe? Und es wirkt so ein bisschen wie, es soll den Case ein bisschen breiter machen, ein bisschen größer machen, dann ist es halt immer wieder unsere Aufgabe und das gelingt uns dann, glaube ich, auch ganz gut zu sagen, okay, ist schön, haben wir gesehen, aber viel wichtiger ist, was ist wirklich passiert, abgeleitet aus der Zielstellung, was hat am Ende tatsächlich auch funktioniert.
Also die Jury dreht auch jeden Stein um.
Zu Recht, weil wir reden ja über Effektivität im Marketing und nicht über Boldness unbedingt.
Klingt ja, es ist wirklich eine Frage, ob die DNA-Spuren von der Kampagne da am Erfolgsort zu finden sind.
Steigen wir in das nächste Thema ein, und zwar Smart-Methode. Die nennt ihr auch in den Effectiveness Guidelines. Was hat es damit auf sich? Wie kann ich das verwenden? Was bedeutet das überhaupt, Stefan?
Ja, also wir haben uns auch da Pixi-Buch ähnlich Gedanken darum gemacht, was sind jetzt mal unterschiedliche Methoden, die man anführen kann, um ein bisschen gerade zu rücken, worum geht es denn in der Beschreibung der Zielsetzung? Und auch da haben wir versucht, jetzt nicht was ganz Wildes Neues auszugraben, sondern man kann auch tendenziell weit zurückgehen, denn die Smart-Methode, die einfach beschreibt, dass Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und dann am besten auch terminiert sein sollten. Also man weiß, zu wann möchte man was erreicht haben. Die haben die meisten Wirtschaftswissenschaftler, Marketingmenschen im Studium bestimmt schon mitgegeben bekommen, oder man muss gar nicht so weit gehen, dass auch häufig in der Personalentwicklung, dass solche Ziele so beschrieben sein sollen. Es soll einfach zeigen, es braucht gar nicht irgendwie wieder was ganz Verrücktes, Neues, sondern klassische, einfache Hilfsmittel helfen einem zu sagen, okay, damit kann ich mein Ziel dann auch nochmal sauber beschreiben. Oder wir haben noch einen zweiten Zusatz da eingefügt und haben da nochmal auch wieder was anderes. Ich glaube, aus den 1950er Jahren ungefähr die Lesswell-Formel vom US-amerikanischen Kommunikationswissenschaftler, der auch damals einfach schon die Aufgabe von Massenmedien beschrieben hat. Da ging es nämlich um die Frage, wer sagt was, in welchem Kanal, zu wem, mit welchem Effekt. Da sind wir bei etwas, was Will auch sehr, sehr häufig immer wieder anführt in seiner Argumentation, zu sagen, ihr müsst euch im Vorhinein klar machen, welchen Effekt möchtet ihr bei den Leuten da draußen nachher ziehen? Also was sollen die tun, wenn die eure Werbung, eure Kommunikation gesehen haben? Und deswegen haben wir diese beiden Punkte einfach mal rausgepickt, um zu signalisieren, auch da, es ist nicht so wahnsinnig kompliziert und die Dinge sind eigentlich alle da. Man muss nicht alles neu erfinden, sondern es geht darum, dann spezifisch zu sein oder sich klar ein Ziel zu setzen oder klare Gedanken darum zu machen, was soll mein Effekt sein, den ich eigentlich am Ende erzielen möchte.
Gerade achievable und realistic sind ja nicht so ganz einfach zu definieren und werden manchmal auch vernachlässigt. Wie wichtig oder wie genau setzt man denn dann so realistische Ziele fest und achtet darauf, dass man sozusagen nicht den Bogen überspannt.
Ich glaube, wichtig ist immer, das sehen wir halt auch häufig, dass erstmal eine realistische Einschätzung der aktuellen Ist-Situation da ist und dass man sich dann auch mal Gedanken darum macht, was ist jetzt von da ausgehend wirklich realistisch, was haben wir für Rahmenbedingungen, in welchem Markt befinden wir uns, wie ist die umschriebene Situation, in der wir sind und welche Budgets stehen auch zur Verfügung. Das kann man immer ganz gut auch in den Cases erkennen, dass dann schon auch Challenging-Ziele dabei sind. Das geht jetzt nicht darum, dass man sagt, schreib mal auf, was du eigentlich erreichen willst, zieh 50% ab und dann wird das schon und dann ist es ja achievable, sondern es darf auch durchaus, ich sag mal so 113% darf man sich ruhig vornehmen, ne? Damit auch wirklich so ein bisschen Challenging-Effekt entsteht, dass auch am Ende in den Teams etwas entsteht, wo man sagt, da ist auch so eine Art, ich nenne es mal vorsichtig, so Aufbruchstimmung, wo man sagt, hey, das ist aber echt herausfordernd und man auch sagt, dann müssen wir auch echt unser Bestes geben, um das zu tun. Aber hat was mit einer klaren Analyse vorher zu tun, man sieht auch in den Cases ja häufig dann strategische Sprungbretter, die erstmal sauber aufgebaut aufgebaut werden, wo man sagt, okay, kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Insights, die herangezogen werden, die dann auch helfen, eine klare Zielformulierung vorzunehmen. Und da erkennt man sehr schnell, dass dieses Challenging automatisch stattfindet, weil niemand möchte sich mit dem zufrieden geben, was dann eben halt nur 50% sind. Mhm. Und die Anforderungen ans Marketing sind da ja doch durchaus auch höher.
Ja. Absolut. Also challenging Ziele, ruhig ein bisschen ambitioniert planen und den Status quo auch erstmal überprüfen. Will, du hattest eben das Beispiel Brasilien genannt und dass dort Media und Kreation stärker verzahnt sind. Was können wir denn tun, um Media und Kreation im Prozess stärker aufeinander einzuschwören und zusammenzubringen? Was denkst du, sind da die Stellschrauben?
Gute Frage. Ein wichtiger erster Schritt wäre, dass die Kreativteams oder Kreativagenturen Zugang zu den Ergebnissen hat. Und zwar automatisch. Ich finde harte Worte hier, wenn du das nicht machst, dann machst du Marketing falsch. Punkt. Weil das Jahr ist 2025 und ich erlebe das wieder, dass wenn ich mit einer Kreativagentur rede und sage, wie war es bei der letzten Kampagne? Was habt ihr für Erfahrungswerte? Haben wir nicht. Und dann will ich so, wenn ein fiktiver Auto bauen, da sind wir bei achievable oder realistic. Wenn man ein Briefing bekommt und man sagt so, wir haben ein Mediabudget von, keine Ahnung, 100.000 und wir wollen 50.000 abgeschossene Konfigurationen. Wenn jemand doch einen Erfahrungswert hat, dass bei der letzten Kampagne, dass man mit einem ähnlichen Budget nur 20.000 abgeschlossene Konfigurationen hat, dann weiß man, das ist ein großer Ask. Und du kannst challengen. Und deswegen ist es so wichtig und so wichtig prozessual, dass alle Gewerke, alle Beteiligten einen Zugang haben zu diesen Daten, damit sie bei jedem Briefing sagen können, das finde ich plausibel, machbar. Mediaagentur, und die sind auch Spezialisten, können sagen, ja, aber im Moment sind die CPM-Preise ein bisschen zu hoch oder zu niedrig für diese Werte etc. Und das sind alle prozessuale Themen. Und es hört sich vielleicht nicht so glamourös an, aber daher werden die FIs von der Zukunft kommen.
Jetzt haben wir eine super Übersicht geschaffen über die Theorie und auch schon über einige Best Practices gesprochen. Lass uns mal einsteigen in das Thema Fallstricke und Learnings. Was sind denn eigentlich die häufigsten Fallstricke, in denen ein Marketer tappen kann, Stefan?
Am Ende ist es wieder den Fokus zu verlieren, zu viel gleichzeitig zu wollen. Also wenn dann mal die Zieldefinition da ist, dann sieht man oder liest man dann auch häufig, das ist unser Hauptziel. Und dann kommt noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und man denkt schon, das ist aber wirklich also bunt durcheinander. Da geht es nicht darum, aufeinander aufbauende Ziele. Das ist ja total okay zu sagen, das ist eigentlich unser Main-Ziel und dazu gehört dann noch Folgendes und Folgendes. Und man sieht eine Stringenz im Aufbau, weil die auch aufeinander basierend so stattfinden müssen, sondern es ist dann wirklich ein bunter Flickenteppich an Zielen. Man sagt, das wird aber schwierig, das dann wirklich in einer Kampagne auch unterzubekommen. Selbst wenn man es dann noch in den Kampagnen-Assets oder in der Ausspielung hinbekommt, man muss ja auch immer aus einer Kundenperspektive drauf gucken und sagen, ist das nachher wirklich verständlich? Da sieht man dann häufig auch in der Ergebnisbeschreibung, wenn dann nachher Post-Testings mit aufgeführt sind, da trennt sich dann nachher die Spreu vom Weizen. Ne? Da sieht man sehr, sehr gut, dass die klar formulierten Ziele, die vorher auch gut ausgeführt gewesen sind, auf strategischen Sprungblättern gefußt haben und so weiter, super aufeinander aufgebaut waren, dass die auch in den Postmessungen sehr häufig von den KundInnen sehr, sehr gut wahrgenommen werden und da auch gute KPIs erzielen. Und alles, was so nebenbei, was ich gerade als Flickenteppich noch beschrieben habe, so mitformuliert wurde, also zu breit, zu viel gewollt wurde, das wird einfach dann am Ende auch nicht mehr verstanden, weil die Botschaft nicht mehr klar genug.
Ja, das macht Sinn. Also das heißt, in puncto Ziele ist weniger einfach mehr und ein Fokus total wichtig. Stefan, du hast ja gerade eigentlich von der eierlegenden Wollmilchsau gesprochen. Viel zu viele Ziele, unterschiedliche Ziele, vielleicht sogar auch konträre Ziele. Aber manchmal ist es doch tatsächlich so, dass ich mehrere Ziele in einer Kampagne habe. Wie gehe ich damit um? Muss ich mich dann für ein Hauptziel entscheiden?
Im Idealfall, das habe ich ja gerade schon gesagt und das liest man oder sieht man dann häufig heraus, mehrere Ziele ist erstmal nicht das Riesenproblem, wenn es wirklich die konträren Ziele sind. Dann wird es echt schwierig und dann sieht man auch in den Cases, das ist so dieses, ach, zwei Herzen schlagen doch in meiner Brust. Ne? Dann geht es mal nach links rum und mal nach rechts rum, ist eher so ein wilder Ritt, den man dann da auch sieht. Und am Ende sind die Ergebnisse da auch häufig wirklich ja, die sind okay, aber man guckt immer darauf und sagt, das wäre noch, hätte noch besser gehen können, ne? Weil man dann merkt, dass solche Cases dann oft an ihre Grenzen kommen, wenn das eine Ziel nicht mehr zu 100% ausgespielt werden kann. Heißt, es funktioniert, aber es funktioniert halt besser, wenn man sich fokussiert, ne? Und wenn man sagt, naja, das eine ist dann vielleicht doch ein bisschen wichtiger und da ist der Fokus dann noch ein bisschen mehr drauf. Mach mal eine blöde Sportanalogie. Mhm. Der Zehnkämpfer ist ein wahnsinnig guter Sportler, aber er wird niemals so schnell laufen wie jemand, der sich auf einen 100-Meter-Lauf fokussiert hat oder wird niemals so hoch springen wie jemand, der sich total auf Hochsprung fokussiert hat. Und trotzdem ist es ein toller Sportler, steht außer Frage. Und so kann man mit diesem Bild vielleicht auch ein bisschen arbeiten und sagen, ja, ja, das ist okay, auch wenn du mehrere Ziele hast und du kannst da auch gute Ergebnisse erzielen. Richtig gut wird es aber am Ende, wenn du dich auf eine Sache wirklich fokussierst und sagst, das ist mein Haupttreiber am Ende des Tages.
Mhm. Das heißt aber dann, das sind ja super spannende Insights, das heißt aber dann, wenn ich jetzt nochmal auf die Effis gucke und die Cases, die dann Gold werden, sind das eher dann die Cases, die sich wirklich auf ein Ziel oder eine klare Zielsetzung fokussieren?
Wenn du mich fragst, mein Gefühl ist ja. Weil das sind häufig die Cases, wenn man wirklich den aufschlägt und anfängt zu lesen und sieht, das ist die Zielsetzung, das nochmal, ich weiß, ich habe schon ein, zwei Mal gesagt, das ist die strategische Grundlage, das sind die Insights, das ist unser Weg dahin, wo man auch sieht, welche Diskussionen haben wie stattgefunden, wie gut ist Media von Anfang an mit eingebunden, wie sehr ist es auch erlaubt, Fragen zu stellen. Dann sieht man am Ende schon, dass das die Cases sind, die am Ende auch am besten durchlaufen und die besten Ergebnisse erzielen. Das ist schon so.
Sehr spannend. Nochmal zum Thema Prozesse. Also in der Theorie weiß man ja eigentlich schon, dass man noch besser mit der Mediaagentur oder zwischen Media- und Kreativagentur und dem Kunden kollaborieren sollte. Häufig stellt sich aber die Frage, wer ist denn hier eigentlich in der Verantwortung, das zu führen? Will, wie ist deine Perspektive darauf?
Der Kunde. Aber das ist interessant, weil die Agenturen, wir reden von Mediaagenturen und Kreativagenturen und immer von dem Kunden Singular, der Kunde, als wäre es eine Person. Und es ist nicht eine Person. Meine Erfahrung sagt, dass auf Kundenseite, es gibt manchmal Kunde 1, verantwortlich für Mediaspendings, Kunde 2, verantwortlich für die Kommunikation und wie es aussieht und Kunde 3 sogar, verantwortlich für Social. Und dass sie miteinander reden, ich möchte nicht immer so Zeigefinger Richtung Agenturen. Letztendlich, der Kunde gibt das Geld aus und es ist ihre Verantwortung, zusammenzukommen und wirklich ihre Erwartungen zu verzahnen. Und ich finde, wenn man das richtig macht, dann wird man sogar erwarten oder sogar sehen, dass die Agenturen besser miteinander arbeiten. Aber die Agenturen sind sehr oft ein Spiegelbild von dem Kundensetup. Und wenn man näher guckt, dann sieht man ab und zu, dass die Kunden nicht immer nahtlos miteinander arbeiten. Ich würde nur dazu sagen, die Verantwortung ist auch bei den Kunden. Und es wäre ein großes Plädoyer oder Bitte Richtung Kunden, dass man so eine Dynamik schafft mit Agenturen, damit sie wirklich Fragen stellen können. Weil wenn man ein Briefing schreibt und die Agentur nimmt es und die Agentur kommt dann mit, sorry, ich verstehe nicht genau, warum es diese Kampagne gibt. Ich denke, einige Agenturen würden sich nicht trauen, diese Frage zu stellen, weil niemand will eine blöde Frage stellen. Und ein kompetenter, gelassener Kunde, die wirklich diese ganze Dynamik versteht, würde sich freuen über solche Rückfragen und sollen sie auch.
Mhm. Sehr gut, vielen Dank. Kommen wir jetzt nochmal zur Praxis und greifbaren Beispielen. Stefan, hast du vielleicht einen Case im Kopf, bei dem die Ziele besonders gut herausgearbeitet wurden?
Der Case, der mir immer direkt in den Kopf kommt, ist aus dem letzten Jahr von Cupra, den ich ganz persönlich super spannend fand, vor allem weil er auch in der Kategorie eingereicht gewesen ist, die nicht so wahnsinnig häufig bei uns zumindest nachher in der Haupttüre ankommt oder gar nicht so häufig eingereicht wird, wo es halt darum ging, Technologie auch sauber mit in die Marketingkampagne mit einzubinden. Und der ist für mich so glasklar in der Beschreibung immer gewesen. Es gab eine klare Formulierung, worum es geht. Nämlich am Ende des Tages ging es darum, Händlernetzwerke stärker miteinander zusammenzubekommen, verfügbare Fahrzeuge noch besser abgreifbar zu machen, also den Bestand besser abzuverkaufen. Das ist in der Zielbeschreibung schon so eindeutig und nach hinten raus, ich meine, am Ende ist es auch ein Goldcase gewesen. Nach hinten raus sieht man auch, wie gut das wirklich funktioniert hat, wie viel mehr Fahrzeuge weggegangen sind, wie viel mehr Interaktionen da stattgefunden haben, wie viel mehr Konfigurationen stattgefunden haben oder Abrufe von fertigen Konfigurationen. Konfiguration. Das ist wirklich richtig, richtig gut gewesen. Oder auch aus einer Notsituation herausgeboren. Ich glaube, von vor 2 Jahren Flutweine ist auch, glaube ich, sogar ein Grand Effi nachher gewesen, wo man auch sieht, ja, da ist aus der Not eine Tugend gemacht worden, aber auch da in einer ganz klaren Beschreibung, worum geht es jetzt und was ist unser Hauptfokus dabei. Das sind vielleicht mal so 2 genannte oder noch ein weiterer Goldcase aus dem letzten Jahr von Adidas, wo es nochmal darum ging, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen und vor allem nachher auch den Trikotabverkauf nochmal zu steigern. Auch da klare Zielbeschreibung und am Ende des Tages wirklich sehr, sehr gut durchs Ziel gelaufen. Das heißt ja am Ende auch was, wenn so ein Case durch so viele Hände geht mit den Vorjuries, die sehr, sehr genau dahinschauen aus unterschiedlichsten Perspektiven, von MarktforschungsexpertInnen hin zu klassischen Marketingmenschen, Agenturvertretern, Mediavertretern. Wenn solche Cases bis dahin durchkommen, dann muss da schon eine Menge drin sein. Vor allen Dingen haben die dann auch eine Menge gelesen und eine Menge verstanden, vor allen Dingen, worum es ja auch geht. Wir alle sind ja am Ende des Tages nicht nur Jurymitglieder, sondern auch so gesehen KundInnen, die dann auch verstehen, ah, okay, das sollte erreicht werden. Und das wurde dann auch eben halt erreicht, um mal 2, 3 Cases zu nennen.
Ja, absolut. Also das waren wirklich beeindruckende Cases. Hier vielleicht an der Stelle nochmal eine kurze Werbung, und zwar, dass wir ein ganz, ganz tolles Effi-Archiv haben auf der GWA-Website, bei der ihr euch die verschiedenen Cases auch genauer anschauen könnt. Also das ist immer eine super gute Quelle für Inspiration, für unterschiedlichste Kategorien und eben auch in der Aufschlüsselung der Ziele und der unterschiedlichen Zielsetzungen. Will, kommen wir mal zu den internationalen Beispielen. Hast du da vielleicht irgendwas im Kopf, was besonders gut funktioniert im Bereich Zielsetzung, Zielhierarchien?
Ja, ich bin immer ein Freund von Advertisern, die sehr experimentierfreudig sind. Das heißt, sie sehen manchmal beim Auftreten sehr mutig aus, aber hinter diesem Mut steckt eine Menge Experimentierung und wo man so sichere und gewagtere Maßnahmen gegeneinander vergleicht. Und ich finde, vor allem in den uninteressantesten Produktkategorien wie Finanzen oder Fast Moving Consumer Goods, da sieht man sehr, sehr gute Beispiele. Zum Beispiel in dem Bereich Versicherung. Da sieht man in den US-Marken wie Geico, die so ein trockenes Thema so interessant bespielen. Und sie machen es teilweise mit sehr, sehr unterhaltsamen Werbung, damit man überhaupt an diese Marke denkt. Und man sieht, man braucht nur ihr Ads Manager oder ihre Seite aufmachen auf Facebook oder Instagram. Man kann die verschiedenen Maßnahmen sehen, die sie da gemacht haben. Nicht nur Einzelmeister und monolithische Markenfilm, sondern sehr viele Clips, sehr viele verschiedene Sachen. Und sie sind sehr analytisch. Anderes Beispiel wäre auch Red Bull. Ich weiß, ich kenne diese Marke und wie sie arbeiten. Und sie sind sehr analytisch, zum Beispiel bei dem Hook am Anfang. Da wollen sie genau verstehen, wie sie Leute kriegen. Sie gucken, wie Leute abspringen, ob die doch oder nicht. Wie funktioniert Mountainbiking gegen, keine Ahnung, irgendwas in der Luft mit einem Flugzeug. Sie verstehen die Wirkung von diesen Sachen und können dadurch ihre Marke immer noch, auch Jahrzehnte später, interessant behalten.
Das klingt wirklich sehr spannend. Wir haben noch gar nicht über das Thema KI gesprochen. Wie oder welchen Einfluss hat denn KI auf das Thema Zielsetzung? Kann uns das helfen, das noch besser zu machen?
Also Punkt 1, diese ganze Arbeit, die wir hier machen mit diesem Podcast, mit Don't Be Affected by Accident, ist ein Versuch, Kunden zum Arbeiten zu inspirieren, was ähnlich zu KI ist. Das heißt, stelle immer 3 Fragen. What do we want people to do? How do we get them to do it? And how do we know it if they did it? Irgendwie klingt das besser auf Englisch. Jedes Mal. und genauso funktioniert KI. KI funktioniert, ohne dass man versteht, dass es versteht, was überhaupt das Ziel ist, wogegen es optimiert werden soll. Es probiert dann verschiedene Wege aus, um an dieses Ziel zu kommen. Und dann zu guter Letzt erkennt es, ob es funktioniert hat oder nicht. Mein Wunsch wäre, dass Menschen, die manchmal verrücktere, komischere, unerwartetere Dinge ausdenken können, ähnlich arbeiten und nicht nur einen coolen Film raushauen in der Hoffnung, dass es zündet, sondern diese Prozesse, diese 3 Gewerke oder diese 3 Bereiche, Ziele, Strategie, Erfolgsmessung, wenn die sauber geführt werden, dann bist du auf Augenhöhe mit KI. Du bist nicht benachteiligt oder irgendwie in irgendeiner Weise schwächer.
Mhm. Stefan, wie siehst du das? Wie kann KI uns helfen bei der Zielsetzung in Zukunft?
Ich glaube, so wie Will gerade auch schon gesagt hat, also KI kann uns dabei dann supporten, weil wenn wir oben was reinschütten, wird unten was rauskommen, was dann mit dem Thema Ziele zu tun hat und wo eine gute Beschreibung da ist. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal ein Plädoyer dafür halten. Man kann KI total gerne nutzen. Das ist bestimmt auch eine wahnsinnige Bereicherung. Aber es sollte uns alle nicht davon wegbringen, selbst zu denken. Mhm. Denn der Prozess dahin kann ja auch dann wieder wahnsinnig spannend sein. Ja, also zu sagen, eine Zielbeschreibung ist eigentlich nichts, was wir selbst nicht können, wenn wir ja hier jetzt bei dem Part der Zielsetzung sind. Es ist gar nicht so schwierig. Häufig tun wir das ja schon auch in unserem privaten Umfeld. Jeder von uns hat irgendwelche Dinge, wo man sagt, mein Ziel ist dann, dass ich zu dem Zeitpunkt das und das geschafft haben möchte. Jeder von uns hat in sich, wenn man das wirklich nochmal genau für sich analysiert, ich nenne es mal vorsichtig so Success-Pattern, wo man weiß, wann hat was wie gut funktioniert und wie habe ich dann vorher gearbeitet und oder darüber nachgedacht oder wie bin ich daran gegangen und wie bin ich dann zu dem Ziel gekommen. Und dieser Prozess auch des Denkens dann auch zusammen mit den Agenturen, Partnern, zusammen mit den Mediapartnern oder die Diskussion, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, die man häufig dann auch auf den EFI-Veranstaltungen führt, wo man sieht, wie gut das gewesen ist, dass die Leute miteinander interagiert haben, dass man Dinge nochmal diskutiert hat. Das alles würde theoretisch wegfallen, wenn man oben in eine KI einfach was reinwirft und unten was rausbekommt. Mhm. Dann hat man zwar eine gute Zielbeschreibung, was nicht schlecht ist. Oder ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert, sondern es ist in and out. Also man hat nur das Endprodukt. Und dieser ganze Prozess, der da dann verloren geht, des Interagierens, des nochmal Diskutierens, des drüber Nachdenkens, des nochmal Nachjustierens und des auch Verstehens, warum man wohin gegangen ist, der geht theoretisch zumindest erstmal verloren. Ich würde eher das Plädoyer dafür halten, macht beides. Mhm. Also traut euch, vielleicht die KI zu nutzen, wenn es noch nicht ganz so einfach von der Hand geht und man sagt, wie gehe ich denn am besten nochmal dran? Nutzt die, um das Ziel zu beschreiben, aber lasst die Diskussion nicht hinten runterfallen, weil der Prozess des Erarbeitens der Ziele ist so wichtig, auch für die Organisation nachher, dass ein gemeinschaftliches Verständnis da ist, dass eine Interaktion stattfindet, dass Rückfragen da sind, die gut miteinander diskutiert werden. Das ist einfach Gold wert.
Ja, absolut.
Ein sehr wichtiger Punkt bei KI. Ich denke, wenn man über KI spricht, dann sind wir alle plötzlich in der generative Ecke. Und das ist schon sehr interessant und da kann man jede Menge bewirken. Aber ich denke, heute, Stand jetzt, wo KI uns wirklich für Effektivität helfen kann oder beim Thema Effektivität helfen kann, ist in der Ausspielung, und zwar Machine Learning. Ich denke, es ist ein sehr spannender Wandel und es findet ein sehr spannender Wandel statt in der Werbung, weil nämlich man muss nicht, also das Bild, womit ich spiele, ist Schiffe versenken, wo man die gleiche Idee oder der gleiche Ansatz ausspielt und man hat ein paar Hits, aber die meiste Zeit funktioniert es nicht. Und das ist jetzt anders. Machine Learning sorgt dafür, dass wenn man eine gute, klare Marke hat und gute Kampagnenidee, dann kann man es für verschiedene Gründen formulieren. Also Beispiel Aldi, die haben bestimmt treue Käufer, die haben auch andere Leute, die anderswo shoppen, die haben manche Leute, die nur für gewisse Sachen dort shoppen etc. Und ich würde sagen, eine gute Kampagne soll Creative Diversification, wir sagen immer, Creative is the new Targeting. Das heißt, wenn deine Kampagne in verschiedenen Formen für verschiedene Leute, für verschiedene Bedürfnisse erhältlich ist, dann hat sie bessere Chancen und eine höhere Effektivität. Und das ist für mich sehr spannend heute in der Welt von KI.
Ja, absolut. Das ist wirklich eine sehr schöne Unterteilung nochmal zwischen generativer KI und Machine Learning zu unterteilen. Ich finde aber auch den Punkt sehr spannend, den du nochmal gebracht hast, Stefan, nochmal wirklich auch zu unterscheiden zwischen wo KI uns inhaltlich hilft, aber auch der Prozess. Denn natürlich auch in dem Austausch geht es auch darum, dass jeder in dem Team mitlernt. Also jeder, der auf der Kampagne oder in dem Marketing-Team arbeitet, dass man mitlernt und halt auch über Ausschlüsse lernt, ne, die man auch vor allem in der Diskussion dann eben hat. Das sind super wichtige Punkte. Kommen wir einmal zum Abschluss. Und zwar interessiert mich nochmal einmal von jedem von euch vielleicht ein, zwei Tipps für die Marketing-Community da draußen, besser mit Zielen umzugehen.
Als erstes möchte ich nochmal sagen, die Effectiveness-Guidelines sind tatsächlich eine gut gemeinte Hilfe von ganz vielen Menschen, die sich mit Zielsetzung und auch den anderen Themen hintendran, die alle noch beleuchtet werden, auseinandergesetzt haben. nehmt die gerne zur Hand, wenn ihr irgendwo stolpert und sagt, wir wissen noch nicht so ganz genau. Nehmt die einfach zur Hand als Inspiration. Sie sollen einfach nur ein bisschen eine Guidance geben. Das Zweite, du hast es auch gerade schon angesprochen, die GWA-EFI-Datenbank schaut da rein. Da sind so viele Cases drin mit so vielen guten Zielsetzungen, Herleitungen und auch Ableitungen nachher nach hinten raus. Das kann nur eine gute Hilfe sein, wenn man sagt, ah, dann wollen wir noch mal gucken, was denn wie vielleicht irgendwo schon mal ausprobiert wurde und wie gut das funktioniert hat. Also soll am Ende heißen, nicht scheu sein davor, Hilfe anzunehmen. Man muss nicht alles neu denken, sondern man kann wunderbar auch einfach mal schauen, was hat schon wie gut funktioniert und welche Hilfestellung kann ich einfach nochmal zur Hand nehmen, wenn da noch Unsicherheiten da sind. Das Zweite ist immer wieder Pixi-Buch. Deswegen, es hilft so oft, sich wieder klarzumachen, dass man in der Sprache einfach sein muss, dass man die Leute vernünftig mitnehmen muss in einer Zielbeschreibung, dass man nicht davon ausgehen darf, dass alle dieselbe Sprache sprechen. Deswegen so einfach wie möglich formulieren, so klare Botschaften wie möglich formulieren in der Zielsetzung. Das sind vielleicht so die ein, zwei Tipps, also die ich mitgeben würde, wenn es darum geht, Zielbeschreibungen vorzunehmen.
Und du, Will?
Diese Folge ist eine von fünf und ich finde, man soll die, also hoffentlich gefiel diese Folge, aber die anderen vier sind so wichtig, also die anderen Themen wie Gewerke miteinander arbeiten. Ganz wichtig ist Test and Learn als Thema. Ich würde mir viel mehr davon wünschen. Ich sehe es nicht und Test and Learn vor allem mit klarer Theorie oder These dahinter. Aber ich finde vor allem in der Welt von Kommunikation ist Kommunikation sehr wichtig, dass die Gewerke miteinander arbeiten und dieses Thema ist, Zielsetzung ist so elementar wichtig. Und zum Beispiel bei Awareness, dass man nicht nur sagt, ich möchte ein bisschen Awareness, bitte, sondern dass man klar sagt, wie sollen Leute darauf reagieren, wenn sie diese Werbung sehen? Wie sollen sie Aldi oder eine andere Marke finden? Was soll in den Köpfen von Menschen losgehen? Und das lässt sich teilweise, also die Reaktion von Leuten lässt sich messen. Und das Ganze ist prozessual und hoffentlich mit dieser Serie gelingt es uns, also uns in der FE Family sozusagen, das ganze Thema Prozess interessanter und ansprechender zu machen.
Vielen, vielen lieben Dank euch beiden für eure Zeit. Das war ein richtig starker Auftakt zum Thema Zielsetzung. Was nehmen wir mit? Erstens, startet immer mit dem Business-Ziel. Fragt euch nicht, was können wir machen, sondern warum machen wir es? Und challenged. Zweitens, baut die KPI-Pyramide. Das ist euer Navigationssystem, das sicherstellt, dass eure kreative Kommunikation auch wirklich auf den Geschäftserfolg einzahlt und nicht nur ein schönes Feuerwerk ist. Drittens, macht eure Ziele smart und seid dabei brutal ehrlich zu euch selbst, was realistisch ist. Lieber ein ambitioniertes Ziel erreichen, als an fünf utopischen zu scheitern. Und last but not least, denkt immer daran, den kausalen Zusammenhang zu beweisen. Zufallserfolge sind zwar schön, aber geplante Erfolge sind natürlich unsere Währung, die uns in Zukunft differenziert und stark macht. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Effectiveness Guidelines gibt es beim GWA oder im EFI-Buch. Vielen Dank an euch beide.
Danke, gerne.